Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast hier auf www.büso.de. Heute ist der 14. September, mein Name ist Stefan Tolksdorf und für die Diskussion am heutigen Tag freue ich mich, Helga Zeppler-Rusch begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Helga.
Ja, hallo.
Ich würde gern kurz nur darauf hinweisen, dass wir die Sendung jetzt schon kurz vor dem Ausstrahlungstermin aufzeichnen. Aber dennoch sind die Themen, die wir besprechen, sehr, sehr drängend und insofern sehr wichtig, weil natürlich in Deutschland, wie wir gleich sehen werden, eine unglaubliche Zensur besteht. Und mit diesem Thema würde ich ehrlich gesagt gern einsteigen. Viele unserer Mitglieder und derjenigen, die uns kennen, haben ja mitbekommen, dass es gerade in der ARD in zwei Teilen einen Bericht gab oder ein Programm über die sogenannten kleinen Parteien, wobei diese Metrik im Grunde nur darauf beschränkt wird, dass man sagt, das sind Parteien, die bisher eben nur sehr geringe Wahlergebnisse hatten. Und es gibt nun genügend Grund, sich eigentlich darüber zu beschweren. Aber ich denke, wir sollten hier darüber hinausgehen. Nur dabei an diesem Punkt würde ich gerne dir, Helga, das Wort übergeben, um unseren Gästen mal kurz darzulegen, worum es hier sich dreht.
Naja, das ganze Format ist schon an sich wirklich darauf gerichtet, nichts über die Inhalte dieser sogenannten kleinen Parteien zu berichten, sondern sie in den Augen der Zuschauer noch weiter zu verunglimpfen, zu verleumden oder lächerlich zu machen. Also dieses Team hat also mir gegenüber versichert, sie würden versuchen, eine objektive Berichterstattung zu machen. Ich hatte meine Zweifel natürlich, aber wir haben immerhin ein halbstündiges Interview gemacht, also als Teil von einem vierstündigen Film. Und was sie dann gemacht haben, die Interviewerin fragt mich dann, ob es Menschenrechtsverletzungen in China gibt. Und ich habe gesagt, nein. Und dann war das abgehackt. Was sie natürlich nicht gebracht haben, war der Rest meiner Antwort, wo ich nämlich gesagt habe, dass der Grund, warum China eine sehr gute Situation hat, was die Menschenrechte angeht, weil sie nämlich in den vergangenen Jahrzehnten 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit haben. Und dass Armut, wer sich mal intensiv damit beschäftigt hat oder sogar davon betroffen ist, Armut ist eine der größten Menschenrechtsverletzungen überhaupt. Vor allen Dingen natürlich, wenn es mit Hunger einhergeht. Und die Tatsache, dass China es geschafft hat, doch einen erheblichen großen Teil seiner Bevölkerung in einen guten Mittelstand zu versetzen und die Armut auch bis 2020 ganz eliminieren will. Es gibt also noch etwa 4% Menschen, die in diese Kategorie gehören in China. Das zeigt einfach, dass die Regierung dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Diesen ganzen Zusammenhang, den ich wahrscheinlich noch sehr viel ausführlicher beschrieben habe, war einfach abgehackt. Und dann hat man Einschätzung nach mitgebrachten Provokateur stattdessen interviewt und der dann schwadronierte, die Büso würde Diktaturen verteidigen und also im Grunde, ich habe nur gesagt, wer gegen die Tatsache ist oder gegen die Möglichkeit ist, dass es mit der Hilfe von Präsident Trump zu einer positiven Entwicklung kommt zwischen den USA, Russland und China. Jedem, der Weltfrieden was bedeutet, könnte sich über so eine Entwicklung nur freuen. Und das ist offensichtlich etwas, was die Zensur in Deutschland nicht hören will. Aber ich denke mal, das ist ein Rückzugsgefecht, weil die Tatsache, dass dieses Modell, was von der deutschen Regierung und der EU mit Krallen und Klauen verteidigt wird, ist ein Auslaufmodell. Und was wir im Grunde mit dieser Zensur erleben, ist eigentlich der relativ mittelfristig hoffnungslose Versuch, am Status quo festzuhalten. Ich will noch ein anderes Beispiel erwähnen, das also schon fast komische Züge hat. Die Junge Welt hatte ein Interview mit mir gemacht. Das können Sie auch auf der Büso-Seite nachlesen, weil wir haben es natürlich in der Printausgabe gekauft und deshalb gibt es das Interview auch wirklich physisch, also in der Form einer Zeitung. Dieses Interview, was ja normal war, eigentlich ja wirklich das ausgedrückt hat, was ich gesagt habe, verkürzt, aber doch inhaltlich richtig. Dieses Interview war am 13. September auf der Webseite. Es war um 9:30 Uhr am 14. noch da. Dann verschwand der Artikel und kurze Zeit später auch die Überschrift. Und jetzt ist selbst jede Spur aus dem Archiv getilgt. Also das ist wirklich, also wer sich jetzt darüber aufregt, dass es in China keine Pressefreiheit gibt oder in Russland die Medien kontrolliert sind, also es tut mir leid, die Demokratie in Deutschland ist wesentlich schlechter dran als in diesen beiden Staaten. Und wer das nicht nachvollziehen kann, der soll sich mal mit der Büsow näher einlassen, dann wird er genau diese Erfahrung selber machen können. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch, das wird Ihnen alles nichts nützen, weil es gibt sowas wie die normative Kraft des Faktischen, das neue Paradigma, was diese Leute, dieses alte Establishment sozusagen, um jeden Preis unterdrücken wollen, ist auf dem Vormarsch. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass sich unsere Ansichten durchsetzen. Und diejenigen, die versuchen, uns zu unterdrücken, werden geschichtlich den Orkus hinabgehen.
Nun ist es ja auch nicht groß verwunderlich, also vielleicht in der gegenwärtigen Lage nicht so verwunderlich, dass man sehr viel weniger über das sogenannte Europa hört, beziehungsweise wenn überhaupt, dann meistens nur in negativen Bezügen, also dass zum Beispiel die EU-Kommission, darüber haben wir ja schon gesprochen, Infrastrukturprojekte verhindert, wie auf dem Balkan, oder sich eben gegen bestimmte Dinge ausspricht oder irgendwo bremst. Über das, was Europa so toll macht, dass man ja jahrelang immer so erzählt hat, die wunderbare Einigkeit, das ist ja scheinbar alles schon ganz selbstverständlich weg. Aber die Personen, die diesen ganzen Kram in Gang gebracht haben, die sind ja nun weder weg noch inaktiv. Also was tut sich denn eigentlich an der Front, ich sag mal so, um Herren, Damen und Herren wie Juncker und Co.?
Ja, der Herr Juncker hat eine merkwürdige Rede gestern gehalten zu Europa, eine sogenannte State of the Union Rede, die hätte er wohl besser State of the Disunion Rede genannt, wo er im Grunde also wirklich einen Realitätsverlust demonstriert hat, der selbst in den bürgerlichen Medien ein ordentliches Echo findet. Er stellt sich dahin und sagt, also er will natürlich mehr Europa, einen europäischen Finanzminister, eine europäische Gewerkschaftsunion oder ja Arbeitsunion. Alle EU-Mitglieder sollen der Eurozone beitreten. Also ich weiß nicht, ob er wirklich ernsthaft meint, dass irgendjemand, der das Glück hat, dem Euro entkommen zu sein, jetzt zu dieser späten Stunde dieser Währung da noch beitreten will. Also die Länder, die nicht Mitglied sind der Eurozone, haben sich längst in eine andere Richtung orientiert, nämlich da, wo es wirklich einen Aufbau gibt mit der neuen Seidenstraße und China. Dann hat er natürlich also die Idee, einen europäischen Staat im Grunde anzustreben. Und naja, das ist also wirklich ein Auslaufmodell. Das ist der Versuch, einen Status quo aufrechtzuerhalten, eines untergehenden Paradigmas, was also im Grunde vor dem nächsten Finanzkrach steht. Und es ist also wirklich interessant, dass am selben Tag, wo Herr Juncker diese wirklich realitätsbare Rede gibt, das sehr neoliberale Adam Smith Institut in London einen neuen Bericht veröffentlicht, dass also der nächste große Finanzkrach ein Unfall ist, der sich auf jeden Fall ereignen wird in Kürze. Und es sind ja auch im Augenblick viele, viele Warnungen, dass also die Blase auf den Aktienmärkten, die Verschuldung, alles das Achillesfersen des Finanzsystems sind und die Gefahr halt ist, dass sich ein Finanzkrach viel schlimmer als 2008 jeden Augenblick wiederholen kann. Und das ist das System, was die EU, die europäischen Regierungen, davor natürlich die Obama-Administration um jeden Preis aufrechterhalten wollen, ohne dass sie auch nur irgendwelche Korrekturen vorgenommen haben, die zum Krach von 2008 geführt haben. Und als Folge davon sind heute alle Parameter, die Derivatverstrickungen, Die Verschuldung der Staaten, der Firmen, alle diese Kategorien sind um 40 oder mehr Prozent schlimmer als 2008. Also deshalb, das ist wirklich der Versuch, etwas aufrechtzuerhalten, was nicht aufrechtzuerhalten ist. Also ich wage diese Prognose, dass der Schwanengesang nicht nur von Herrn Juncker war, sondern letztlich auch der EU.
Damit kommst du natürlich auf ein ganz wichtiges Thema, was mir auch immer wieder auffällt. Es ist ja gerade jetzt, wenn solche schweren Stürme, ja, wie in der ganzen Karibik und im Golf dort, wenn sowas eben eintritt, wird ja doch ziemlich deutlich, dass man zwar einerseits von Naturkatastrophen spricht, aber der Katastrophenaspekt ja eigentlich dadurch zustande kommt, dass Mittel, um sich dagegen zu schützen, beziehungsweise sich eben da zu sichern, einfach fehlen. Also man kann sich vorstellen, was wäre in Deutschland passiert, beispielsweise, ich glaube 2002 war die, 2002 ungefähr die große Elbeflut, wenn Deutschland eben die Kapazitäten vor allen Dingen in der Armee nicht gehabt hätte, die da zum Einsatz gekommen sind. Und das wird ja natürlich unter Bedingungen eines Finanzkrachs noch umso schlimmer. Also wie stehen denn die USA jetzt eigentlich an der Front da? Weil das sind ja doch enorme Schäden, die da entstanden sind.
Ja, also die Schätzungen sind noch nicht abgeschlossen, aber Texas könnte alleine Schäden haben von rund 200 Milliarden Dollar. Jetzt Florida ist zum Glück nicht ganz so schlimm geworden, wie man befürchtet hat, aber trotzdem ist der ganze Staat, die ganze Fläche betroffen und die anderen Staaten im Süden ebenfalls. Und das Gute, was jetzt passiert ist unter diesen Umständen, dass also ein politischer Wandel eingetreten ist, der also durchaus Anlass gibt zur Hoffnung. Und zwar hatten die Demokraten, vor allen Dingen natürlich Hillary, Obama, bisher ja einen absolut erbitterten, hysterischen Kampf gegen Trump. Einschließlich, dass man eben Amtsenthebung verlangt hat, die lächerliche Behauptung, Trump hätte die Wahl mit Hilfe von Putin gewonnen, Russia geht. All das ist jetzt im Grunde auf kleiner Flamme wird das nur noch gekocht, weil natürlich jetzt unter dem Eindruck der riesengroßen Schäden, die da durch diese Stürme entstanden sind, haben die Demokraten eingesehen, dass ihnen ihre ganzen Attacken auf Trump überhaupt nichts genutzt haben in den Umfragen. Trump hat nach wie vor absolute Unterstützung, nicht nur bei seinen Wählern, sondern jetzt eben haben die Demokraten mit Trump gemeinsam quasi erlaubt, dass die Notgelder für diese Reparaturen und Hilfsmaßnahmen freigesetzt werden. Es gab also viele Treffen zwischen Senatoren, Demokraten und Trump. Und damit sind die Neocons in der Republikanischen Partei etwas da ausmanövriert worden. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, weil eben festgestellt wurde, Trump ist ein Mensch, der keineswegs so ist, wie die Medien ihn darstellen. Er ist also sofort nach Texas gefahren. Ich glaube, er ist heute in Florida. Und praktisch nimmt sich da selber der Leute an. Und gestern war in der Zeitung Politico ein ganz lustiger Artikel mit der Überschrift Teflon Trump. Also die Idee, dass an ihm alle Angriffe so wie an einem Teflonpfanne da irgendwie abprallen und ihm das nichts antut. Also das ist wirklich ein Wandel, der also wirklich ein Zeichen ist, dass es doch Leute gibt, die einfach sehen, diese absolute Hysterie, die von Hillary Obama Demokraten in die Welt gesetzt wurde, das funktioniert nicht. Hillary hat ja gerade ein neues Buch geschrieben, wo sie also immer noch nicht begriffen hat, also was ganz klar reflektiert, die Frau ist unfähig zu begreifen, warum sie die Wahl verloren hat. Dass nämlich diese arrogante, zynische Politik des transatlantischen Establishments auf Kosten der allgemeinen Bevölkerung eine Abfuhr erlebt hat. Und sie halt ist nicht in der Lage, das zu verstehen und macht also alle möglichen Leute verantwortlich, Bernie Sanders und Russland und so weiter. Aber das ist sehr, sehr gut, weil damit ist jetzt eine neue Situation in Amerika geschaffen, weil es natürlich weitergehen muss. Also die Schäden und die Gesamtsituation, der Kollaps der Infrastruktur, all diese Phänomene erfordern natürlich, dass es zu einer überparteilichen Zusammenarbeit kommt, um dann die Maßnahmen zu ergreifen, die alleine das Problem lösen können, nämlich Glass-Steagall, das Trennbankensystem, neuer Kreditmechanismus in der Tradition von Alexander Hamilton und dann natürlich Kredite für einen Wiederaufbau der Realwirtschaft. Und das geht nur, wenn Demokraten und Trump eben zusammenarbeiten mit den Republikanern, die vernünftig sind und nicht im Neokon-Lager. Also das ist eine sehr gute Entwicklung. Leider sieht man nichts dergleichen, also nirgendwo in Europa vom Establishment einen ähnlichen Erkenntnisprozess, dass man vielleicht eine Politik, die gescheitert ist, auch mal ändern könnte. Das sieht man aber zum Glück um Trump.
Nun, dann würde ich eigentlich gern noch einen Teil der Sendung jetzt dazu verwenden, über China zu sprechen. Denn es ist mir zumindest auch aufgefallen und auch in Gesprächen bekommt man das ja mit, dass natürlich einerseits die chinesische Regierung mit der ganzen Gürtel und Straße, Belt and Road Initiative, aber auch eben im eigenen Land doch eine unheimliche Energie geschaffen hat, ja, Armut zu bekämpfen, Optimismus zu geben. Wir haben es ja hier auch schon angesprochen, die Frage, wie sich Afrika verändert hat, dank der chinesischen Hilfe. Und in derselben Zeit, und vor allen Dingen gerade in den letzten Wochen, ist auch eine vermehrte Welle von Angriffen gekommen, von Leuten, die eben dann sagen, das sind, also die ganz andere Motive dahinter schieben, die aber immer wieder durchblicken lassen. So kommt es mir zumindest vor, dass sie im Grunde die westliche Erlebniswelt so verinnerlicht haben, also Kriege, die auf Lügen aufgebaut worden sind, der Versuch durch Farbrevolutionen Regierungen zu stürzen, Korruption, Bereicherung und so weiter, dass sie sich überhaupt gar nichts anderes mehr vorstellen können, sondern automatisch so diesen Impuls haben zu sagen, naja, China ist jetzt halt das neue Amerika, nur halt noch schlimmer, und die dann immer tausend Sachen finden, warum das, was wir eben über China sagen, das Optimistische, dass das alles gar nicht stimmen kann. Und ich würde gerne diesen Bereich mit dir jetzt nochmal anschneiden. Also vielleicht kannst du das mal darstellen. Du hast es ja vorhin schon angerissen über die Frage, gibt es Menschenrechtsverletzungen? Aber wie müsste man eigentlich die Rolle Chinas tatsächlich betrachten? Und was blockiert die Leute hier so sehr? So, ist das das eigene Denken oder wird das hier auch bewusst wieder mal vorgekaut und induziert?
Naja, wenn wir schon von Menschenrechtsverletzungen sprechen, dann muss ich doch, bevor ich mich auf China einlasse, davon sprechen, dass die westlichen Regierungen im Augenblick im vollen Wissen dem schlimmsten Völkermord der Gegenwart zuschauen, ohne auch nur irgendetwas zu tun. Ich spreche von der schrecklichen Lage in Jemen, wo die Hälfte der Bevölkerung vom Hungerstod bedroht ist. Und dieser Genozid, der da stattfindet, das Resultat ist der saudischen Bombardierung, der Blockade der Häfen durch die Saudis, die verhindern, dass es da zu Nahrungsmittel und medizinischen Transporten kommt und die also ohne Rücksicht auf den Kollateralschaden, wie man das so netterweise nennt, bei der zivilen Bevölkerung und vor allen Dingen bei Kindern, dem einfach zusehen und Waffen weiter geliefert werden durch die USA, durch die Briten, durch die Franzosen. Und das ist eigentlich eine Menschenrechtsverletzung, die ein Kriegsverbrechen ist. Und ich muss wirklich den Punkt machen, dass, also das findet in nächster Nähe statt. Gestern hat also die Organisation Save the Children diesen Punkt gemacht, dass also Großbritannien Waffen an die Saudis liefert, die dann benutzt werden, um Kinder umzubringen. Und das ist der große Skandal. Also wenn hier irgendjemand über Menschenrechtsverletzungen sprechen will, dann sollte man über Jemen reden und die Leute, die den Cover-up machen in Bezug auf die Rolle von Saudi-Arabien. Das alles wird rauskommen, weil es finden ja im Augenblick eine ganze Reihe von Prozessen statt in Amerika, wo die Familien der Opfer, also der Familienmitglieder der Opfer, die am 11. September umgekommen sind, Die haben es ja durchgesetzt durch die sogenannte Justa Bill, also ein Gesetz, was erlaubt, die Immunität Saudi-Arabiens aufzuheben. Und da sind im Augenblick ganz wichtige kriminelle Prozesse im Gang, wo also die Rolle von Saudi-Arabien schon bereits in der Diskussion ist. Die New York Post hatte schon bereits einen Artikel, dass eben da zur Sprache gekommen ist, dass die Saudis vor dem 11. September einen sogenannten Drei-Run gemacht haben, also einen Test, wo zwei Terroristen versucht hatten oder sogar das Cockpit von einem Flugzeug gestürmt hatten. Das Flugzeug musste dann vorzeitig in Ohio landen. Also das alles kommt heraus. Aber ich wollte nur noch mal den Punkt machen, wer also im Glashaus sitzt in Europa und anderswo, der sollte nicht mit Steinen werfen. Also das ist wirklich ein Punkt und ich bitte Sie auch alle, unsere Zuschauer, dass Sie uns helfen, wirklich eine Weltöffentlichkeit herzustellen, weil das ist wirklich unglaublich. In Deutschland hat man hinterher gesagt, wie viel wussten die Deutschen über den Holocaust? Das ist schwierig zu beantworten, wie viele Leute wussten es, wie viele wussten es nicht. Aber jetzt weiß man es, es gibt eine Weltöffentlichkeit, es ist alles bekannt, aber es wird nichts getan, um das zu unterbinden. Also das ist wirklich ein Appell an Sie alle, dass Sie uns helfen, dass wir da die Sache rumdrehen und im Grunde dieses Blockade muss aufhören, der Häfen, die Bombardierung muss aufhören, die ausländische Einmischung muss aufhören. Man muss den verschiedenen jemenitischen Fraktionen erlauben, dass sie wie vor dem Kriegsausbruch wieder in Verhandlungen eintreten und die Lage lösen können. Also das ist ein Genozid, der vor unseren Augen stattfindet. Also nur, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. In Bezug auf China, also es gibt im Augenblick in der Tat eine ganze Reihe von Denkfabriken, die also den wildesten Mist von sich geben, reine Erfindungen, reine Projektionen ihrer eigenen üblen Gesinnung auf das, was China angeblich tut. Natürlich allen voran der Europäische Council of Foreign Relations, der bekanntermaßen mit George Soros zusammenhängt, aber auch eine ganze Reihe von anderen Denkfabriken, die also jetzt alle sagen, dass China die Seidenstraße nur deshalb auf die Tagesordnung gesetzt hat, um seine eigenen globalen Machtansprüche durchzusetzen. Die wildeste These kommt, wie gesagt, vom Europäischen Council of Foreign Relations, dass also China sein Militär aufbaut, um weltweit seine chinesischen Migranten weltweit zu verteidigen. Also das sind alles wirklich Hirngespinste, weil ich bestehe darauf und bin auch gerne bereit, mit jedem, der das irgendwie in Zweifel zieht, da einen intensiven Dialog einzutreten. Was China gerade unter der Führung von Xi Jinping seit 5 Jahren tut, ist ein vollkommen neues Modell der Beziehungen zwischen den Nationen auf die Tagesordnung zu bringen, was also nicht mehr von Geopolitik bestimmt wird, sondern wie Xi Jinping immer wieder betont, von den gemeinsamen Zielen der Menschheit, von der Gemeinschaft für die eine Zukunft der menschlichen Gattung. Und das ist etwas, was in der Realität wirklich neu ist. Also das ist ein neues Modell. China hat zum Beispiel ein neues Modell vorgestellt für die Beziehung zwischen den Großmächten. Die also Beziehung soll dann auf gegenseitigem Anerkennung der Souveränität basieren, der Nicht-Einmischung, der Akzeptanz des anderen sozialen Modells und vor allen Dingen der Kooperation in einer Win-Win-Basis, also dass zum gegenseitigen Vorteil man zusammenarbeitet. China hat dasselbe vorgestellt für seine Nachbarn. Deshalb hat die neue Seidenstraße, die sogenannte Belt and Road Initiative oder die Wirtschaftsgürtel-Initiative, enormen Anklang gefunden bei allen ASEAN-Staaten, aber auch inzwischen weit darüber hinaus in Lateinamerika, in Afrika. Und vor allen Dingen gegenüber den Entwicklungsländern hat China etwas gemacht, was also wirklich Not und an der Zeit war, nämlich eine wirkliche Chance, die Unterentwicklung dauerhaft zu überwinden, indem China einfach sein eigenes Wirtschaftswundermodell anderen Staaten anbietet, dass sie dasselbe replizieren können. Und das funktioniert. Das ist zum ersten Mal die Chance, die Entwicklungsländer haben, die Armut, die aus der Kolonialzeit kommt und von den Kreditbedingungen des IWF in gewisser Weise fortgesetzt wurden, wirklich zu überwinden. Und das ist einfach eine vollkommen andere Perspektive. Es ist eine höhere Form der Vernunft. Und ich kann unsere Zuschauer nur dringend bitten und auffordern, machen Sie sich nicht die Meinungen der Medien zu eigen, die wirklich ein Relikt sind eines untergehenden Systems, sondern beschäftigen Sie sich selber damit. Lesen Sie die Reden von Xi Jinping. Gucken Sie die Entwicklungsprojekte, die China macht. Es ist nicht nur das größte Infrastruktur- und Entwicklungsprojekt in der Geschichte, sondern es ist eigentlich also ohne Grenze. Es kann also im Grunde sich weiter fortsetzen, bis tatsächlich die Erde vollständig entwickelt ist und das Ganze eben nicht, dass alle das chinesische Modell übernehmen müssen, sondern ganz im Gegenteil. China befördert auch den Dialog der Kulturen und macht den Punkt, dass wenn man die anderen Kulturen kennenlernt, entdeckt man das Gute und das Schöne der anderen Kultur. Und daraus entsteht die Liebe zur anderen Kultur. Also das ist ja das, was wir auch in vielen Konferenzen und Veranstaltungen propagieren, eben den Dialog der Kulturen auf dem höchsten Niveau mit der Idee, dass wenn man die anderen Kulturen kennenlernt und begreift und dann im Grunde die universellen Prinzipien denen nachspürt, die in all diesen großen Kulturen liegen, dass das genau das Umfeld ist, aus dem eine neue klassische Renaissance entstehen kann. Und das lohnt sich wirklich, sich damit näher zu beschäftigen.
Ja, vielen, vielen Dank. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und helfen Sie auch mit, in diesen Tagen, wo doch eine gewisse Aufmerksamkeit da ist, möglichst bekannt zu machen, dass wir eben da sind. Denn es besteht ja irgendwie auch keine Garantie, zumindest. Du sprichst hier von einem neuen Paradigma, aber eine Garantie haben wir nicht, dass wir das hier auch erfolgreich durchkriegen. Dafür muss also auch was getan werden. Vielen, vielen Dank, Helga, dass du Zeit gefunden hast. Und ich hoffe, dass ich Sie alle hier wieder begrüßen kann in der kommenden Woche. Bis dahin.
Bis dann.